Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend geht es um das Schöffenamt, eine wichtige Funktion an den Gerichten, in unserem Fall am Amtsgericht Bonn. Aber dazu gleich mehr. Ich darf Sie heute durch das Programm begleiten. Mein Name ist Dietmar Ballner. Ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet. Zu diesem Thema ist der 29-jährige Bornheimer Dominik Pinsdorf bei uns zu Gast. Er ist seit 4,5 Jahren als ehrenamtlicher Schöffe am Bonner Amtsgericht tätig, wo er für Fälle zuständig ist, die vor der Jugendstrafkammer verhandelt werden. Wie der Weg zum Schöffenamt möglich ist, das verrät uns Pinsdorf im Gespräch mit Otto Ganser. Darüber hinaus ist er aber auch noch in einem weiteren Ehrenamt als Ortsvorsteher in Bornheim engagiert.
Ja, schönen guten Abend, Herr Pinsdorf.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Ganser.
Ja, schön, dass Sie mal wieder ins Studio Merten gekommen sind. Sie waren ja im Laufe der Jahre schon öfters hier bei uns. Es gab ja immer verschiedene Dinge, die zu besprechen waren, die für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch von Interesse sind oder waren. Und jetzt sprechen wir vorrangig natürlich um Ihr Engagement als Schöffe am Bonner Amtsgericht. Aber ich möchte etwas zurückgehen, erstmal in die Zeit, als Sie anfingen, richtig aktiv zu werden. Ich denke an Jugendparlament, Stadtjugendring Bornheim. Dann gab es da auch schon viele Aktivitäten, die Sie innerhalb des Stadtjugendrings gemacht hatten. Da hatten Sie auch schon Politikerrunden oder ähnliche Gesprächskreise organisiert. Und jetzt sind Sie inzwischen Ortsvorsteher in Bornheim. Und führen auch Ortsgespräche und haben da auch schon den ein oder anderen namhaften Politiker hier nach Bornheim gelockt. Aber das soll jetzt nicht unser Thema heute sein, sondern wir wollen auch darüber sprechen, was ein Schöffe eigentlich für Aufgaben hat und wie man dazu eigentlich kommt. Und Sie haben sich entschlossen, vor einigen Jahren sich als Schöffe zu bewerben. Und das ist ja nicht einfach so ein Weg, man sagt, guten Tag, ich möchte da gerne anfangen. So geht es nicht. Man muss sich also bei der Kommune, also hier bei der Stadt Bornheim, vorstellen oder bewerben. Richtig, aber ja. Diesen Weg können Sie ja selbst erzählen.
Ja, ich war damals Vorsitzender des Stadtjugendringes gewesen, wie Sie gerade schon am Anfang des Gesprächs skizziert haben. Und es wurden Jugendschöffen gesucht. Und ich hatte mich schon dafür interessiert gehabt im Vorfeld. Ich war im Rahmen meiner Berufsschulzeit als Eisenbahner im Rahmen unseres Sozialkundeunterrichts schon mal bei Gericht gewesen, um sich mal öffentliche Verhandlungen anzusehen. Und als dieser Aufruf kam, es werden Chefinnen und Chefen oder auch ehrenamtliche Richter, Richter gesucht, habe ich mal mich ein bisschen erkundigt, was macht überhaupt dieser Schöffe oder man sagt ja auch Richter ohne Robe. Und dann habe ich gesehen, okay, Jugendarbeit, insofern ist es wichtig, diese jungen Menschen im Jugendschöffengericht wieder auf den richtigen Weg zu bekommen. Und mein Motiv war gewesen, wie kann ich diese jungen Menschen, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass diese Menschen nicht auf der Anklagebank sitzen, sondern dass man sie im Vorfeld abholt. Das heißt also, wo muss ich ansetzen in meiner aktiven Jugendarbeit? Und da habe ich viele Impulse mitgenommen. Das war mein Motiv gewesen für dieses Amt als Schöffe. Und das mache ich jetzt seit 4,5 Jahren. Und ich muss schon sagen, ich habe einige Impulse mitgenommen und habe gesehen, wo haben wir Bedarf in der Gesellschaft, wo müssen wir hinsehen auch. Und das war das Motiv gewesen, warum ich mich damals beworben habe, ganz einfach. Und natürlich braucht man als Jugendschöffe natürlich noch einen Background, das war eben die Jugendarbeit im Stadtjugendring und im Jugendhilfeausschuss, in dem ich ja auch Mitglied war bei der Stadt Bornheim. Und habe ich natürlich jetzt auch wieder neu beworben, diesmal für das Landgericht. Es gibt ja da Unterschiede, Amts- und Landgericht und auch die Arten der Gerichtbarkeiten sozusagen. Große Strafkammer, kleine Strafkammer und ja, deswegen ja. Bin ich zu diesem Amt gekommen und bin sehr froh, diese Erfahrung machen gemacht haben zu dürfen.
Ja, jetzt sind Sie also Schöffe, also ehrenamtlicher Schöffe am Bonner Amtsgericht. Sie sprachen das ja gerade an, es gibt da Unterschiede zwischen Landgericht und Amtsgericht. Das würde mich aber auch interessieren. Was ist der konkrete Unterschied? Können Sie das mal ganz kurz in ein paar Sätzen sagen?
Ja, es gibt zwei oder drei so grundlegende Unterschiede. Und zwar hat es einmal mit dem erwarteten Strafmaß zu tun, was womöglich zu erwarten ist. Und auf der anderen Seite das öffentliche Interesse eines Verfahrens. Also schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, schwere Vergewaltigung im Anklang mit dem Interesse des öffentlichen Interesses, dass das auch in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird, das wird meistens bei Landgerichten verhandelt, wo auch Strafen über einen Freiheitsentzug von über 5 Jahren mit sich ziehen könnte. Und alles, was darunter hinaus ist, wird beim Amtsgericht verhandelt. Ja, das heißt also, man kann sagen, alles, also beim Amtsgericht hat man meistens so, wenn man jetzt das höchste Strafmaß jetzt nimmt, maximal bis zu 4,5 Jahren Haft, die man verurteilen könnte. Und alles darüber hinaus muss das Landgericht in der großen Strafkammer verurteilen. Da sind noch meistens auch noch bei größeren Prozessen sogar noch mehr Berufsrichter dabei, maximal 3 Stück, und aber auch 2 Schöffen gegebenenfalls. Und beim Amtsgericht hat man meistens einen Berufsrichter und 2 Schöffen. Und in der Jugendstrafkammer ist das noch ein bisschen unterschiedlicher. Da haben wir immer eine Frau als Schöffin und einen Mann als Schöffe.
Das Amt als Schöffe verlangt ja doch ein paar Anforderungen. Sie sagten ja eben, dass es auch in Ihrer Jugendarbeit im Jugendparlament und Stadtjugendring, dass es auch damit irgendwie zu tun hat, dass Sie dieses Amt antreten konnten. Welche Voraussetzungen muss man denn sonst noch haben? Man muss ja wahrscheinlich auch eine bestimmliche Qualität mitbringen, um das dann auch zu schaffen oder auch durchzustehen. Genau. Es gibt ja manchmal auch schwierige Fälle zu behandeln oder zu verhandeln.
Man möchte nicht, dass jemand als Schöffe berufen wird, der straffällig ist. Das heißt also, wenn ein aktuelles Ermittlungsverfahren läuft oder man Eintragungen hat, die also Straftaten begangen hat und man rechtsmäßig verurteilt worden ist, da ist man schon im Ausschluss. Man muss Sozialkompetenzen besitzen, man muss natürlich auch Interesse haben, sich in verschiedenste Lagen hineinzuversetzen zu können, man muss überparteilich sein, man muss ohne Ansehen der Person urteilen können, man muss seine eigenen Emotionen, vielleicht Vorurteile, Ähnlichem zurückstecken. Man muss mindestens 25 Jahre alt sein für dieses Amt und maximal kann man 69, also 70. Lebensjahr vollendet sein. Das ist so die Grenze, wo man dieses Amt ausführen kann. Man darf kein Bundespräsident sein.
Ja.
Das ist ein Kriterium und auch kein Justizangestellter oder beziehungsweise Polizeibeamter, der eine Vorkenntnis hat in der Rechtsprechung, weil man möchte ja die Stimme des Volkes oder eine Stimme aus der Gesellschaft ja hören, also eine andere Lebenswirklichkeit mitbringen, um nicht nur die Aktenlage, weil das kennt nur der Richter. Ich habe als ehrenamtlicher Richter keine Akteneinsicht. Ich kann die Verurteilung bzw. die Anklageschrift mir durchlesen vor der Verhandlung, aber ich weiß nichts mehr über den Fall. Ich werde kurz gebrieft vor Beginn einer Verhandlung und das ist eben wenn man natürlich Gesetzestexte auswendig kennt, also Jura studiert hat, da ist man eben dann nicht wird man eben nicht genommen. Aber eben die anderen Voraussetzungen, eben im Jugendbereich ist es eben die Besonderheit, man sollte einen Background mitbringen im Bereich Jugendarbeit, Sozialpädagoge, Lehrerinnen und Lehrer, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, also so in diese Richtung. Aber bei den Erwachsenenstrafrecht einfach nur seinen gesunden Menschenverstand und vor allen Dingen auch seine Lebenswirklichkeit mit einbringen, seine Lebenserfahrung, sein eigenes Umfeld, wie man was Sachen sieht, weil ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass die Richterinnen und Richter da großen Wert drauf legen, dass man seine Sichtweise einfach einbringt und wie man das wahrnimmt, weil man in einer Verhandlung eben auch mehr beobachtet auch. Man kann natürlich auch Fragen stellen, aber man ist in der Beobachterrolle und da muss man schon sagen, das kommt bei der Urteilsfindung schon einen großen Mehrwert, weil die Richterinnen und Richter sehr viel mitschreiben und auch vielen Akten wälzen während der ganzen Verhandlung und auch aufpassen müssen, dass keine Verfahrensfehler begangen werden, dass das Urteil später, wenn es zu einem Urteil käme, dass man dort eben das anfechten kann, beziehungsweise dass man da in Berufung gehen kann. Aber sonst muss ich sagen, das sind so die Hauptdinge. Natürlich muss man noch andere Sachen beachten, wie zum Beispiel, man muss den Wohnsitz auch da haben, wo man auch benannt worden ist. Man darf keine Verhandlungen einfach mal so ablehnen. Man muss, also der Arbeitgeber muss einen freistellen dafür. Das sind natürlich Sachen, die muss man vorher wissen, dass das eben auch Zeit kostet. Das ist einfach so. Und dass die Verhandlung, man muss auch emotional stabil sein, weil man eben auch wirklich in tiefe Abgründe schaut, ob bei Zeugen oder bei Angeklagten. Und da muss man einfach mit umgehen können. Und ein letzter Satz noch dazu, die Unschuldsvermutung muss bis zum Urteilsspruch gelebt werden.
Ja, es gibt viel zu beachten und viel zu besprechen und das machen wir dann gleich nach der nächsten Musik. Sit down, take it slow. Ja, Herr Pinstorf, als ehrenamtlicher Schöffe am Bonner Amtsgericht sind Sie tätig. Was bedeutet denn die Unschuldsvermutung eigentlich ganz konkret? Vielleicht ein Beispiel mal.
Die Unschuldsvermutung heißt, dass man das Gegenteil beweisen muss, dass derjenige schuldig ist oder nicht. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren irgendwann begonnen, aufgrund von Fakten, von Tatsachen, von Beweismitteln. Das ist ja auch ein langer Weg bis dahin, dass man überhaupt als Angeklagter da sitzt, wo man sitzt. Und dann wird eben, entscheidet das Gericht dann eben, ob dann da die Tatvorwürfe so erhärtet, dass man da gegebenenfalls von ausgehen könnte, dass das jemand ist, dass das der Richtige da sitzt, der das, also dass man ein rechtsstaatliches Verfahren dort eben beginnt. Es heißt also so, die Unschuldsvermutung ist so, dass wir als Richter, ob das der Berufsrichter ist oder wir als ehrenamtliche Richter oder als Schöffin, dass wir uns von den beiden Seiten, von der Verteidigung und von der Staatsanwaltschaft überzeugen müssen, wer hat eigentlich jetzt hier wirklich Recht und wer hat genau dafür Sorge zu tragen, um zu sagen, ist das derjenige, der die Straftat, also das Nachweisen einer Straftat ist ja das Schwierigste eigentlich in, ja. In unserem Rechtsstaat. Das ist aber auch gut so, dass nicht jeder einfach angeklagt werden kann und irgendwie zu Unschuld vielleicht auch verurteilt wird. Deswegen sage ich auch immer im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte, denn es ist so, dass auch wenn die Staatsanwaltschaft, sage ich mal, ein Strafverfahren eröffnet, es nicht immer heißt direkt, dass alles so ganz klar ist, aufgrund, weil Zeugen nochmal was anderes erzählen und Ähnlichem, und das muss man Glauben schenken. Deswegen sagt man, die Unschuldsvermutung muss gelebt werden. Das heißt, geht man davon aus, dass der Mensch erstmal unschuldig ist. Bis in der Beweisaufnahme, das findet ja im Prozess ja statt, das Gegenteil. Also das ist der wichtigste Moment eigentlich in einem Strafverfahren, ist die Beweisaufnahme. Weil da werden die Beweise zugelassen, angehört, Sachverständige gehört. Und dann machen wir uns nachher ein Gesamtbild von der Situation, was der Staatsanwalt dazu noch beizutragen hat, der Rechtsanwalt, der Angeklagte selber natürlich auch, der darf auch zu Wort kommen natürlich. Und dann gehen wir in das Beratungszimmer und versuchen, diese Fakten zusammenzutragen. Und wenn wir uns da unsicher sind, dann sagen wir, oder müssen wir sogar das auch sagen, einfach, da müssen wir feststellen, naja, wir können ja jetzt keinen verurteilen, wenn wir mangelnde Beweislage haben. Das ist einfach so. Und deswegen gibt es dieses Beratungszimmer, wo auch unser Beratungsgeheimnis unterliegt, was da besprochen wird. Da wird abgestimmt dann darüber. Man kann ja auch einen Berufsrichter überstimmen, oder zwei Schiffen können einen Berufsrichter überstimmen, oder ein Schiff und ein Berufsrichter können einen anderen Schiffen überstimmen. Da geht es dann um das Thema, wie ist das Strafmaß von bis, und dann diskutiert man darüber. Manchmal sehr leidenschaftlich, manchmal auch sehr lange. Man darf ja nicht vergessen, man ebnet ja einen Weg, man entscheidet über ein Leben ja auch, zukünftig auch. Und deswegen ist es, umso mehr Zeugen es gibt, umso einfacher ist es eigentlich auch. Nicht immer, aber in den vielen Fällen ist es so, weil dann kann man auch sehen, welche Zeugen lügen vielleicht auch, das kriegt man auch ganz schnell mit, das habe ich auch für mich mitnehmen dürfen, fürs private Umfeld, dass man einfach sehen kann, wer meint es mit einem ernst und wie, an welchen Faktoren sieht man das, an welcher Körperhaltung sieht man das, wenn man nochmal zwei Rückfragen stellt, dass die Antwort dann eben anders ist eben, und oder auswendig gelernt ist, und also man hat da schon ein anderes Gespür für Menschen bekommen jetzt, wie gesagt. Also die Unschuldvermutung ist wirklich das, wenn nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist der Mensch erstmal als unschuldig zu gelten. Erst wenn der Richter sagt im Namen des Volkes, er geht folgendes Urteil, und dann sagt warum, weshalb, wieso und zu was, dann ist man rechtskräftig verurteilt.
Ja, und Sie haben als Schöffe gleichwertig das Recht zu urteilen. Kann man das so sagen?
Wir sind vor dem Gesetz gleichgestellt. Wir sind vor dem Gesetz ein Richter oder eine Richterin. eine ehrenamtliche Richterin. Deswegen sagt man auch immer ehrenamtliche Richter oder Richterin. Das heißt, wir haben, auch wenn wir keine Robe anhaben, und wir sitzen links und rechts von dem Berufsrichter, der Berufsrichter sitzt in der Mitte, haben wir das gleiche Recht, Fragen zu stellen an alle Beteiligten in diesem Saal, die dort sitzen. Und vor allen Dingen haben wir auch die Möglichkeit, auch unsere Dinge mit einfließen zu lassen, in der Hinsicht, dass wir sagen können, wenn wir hinten das anders sehen, dass wir das dagegen protestieren und sagen, ich sehe es anders und ich stimme jetzt dagegen oder dafür. Also das ist schon ein großes Stimmrecht, das wir haben, und es ist auch eine demokratische Beteiligung auf einer bestimmten Art, muss ich schon sagen. Also das ist nicht selbstverständlich, dass man in einem Rechtsstaat, dass das aus der Gesellschaft Menschen in der Gerichtsbarkeit mitentscheiden dürfen. Das ist schon ein Privileg, was wir hier haben, weil dann wird es aus anderen Perspektiven auch gesehen.
Wie ist das denn, wenn der hauptamtliche Richter ein anderes Urteil fällt wie Sie zu dem Themenbereich? Wie verhält sich das denn? Wie wird das denn dann geregelt?
Es gibt eine Zweidrittelmehrheit sozusagen in der Abstimmung sozusagen. Mhm. Jeder hat erstmal, also es ist immer, fängt so an, wenn man hinten reinkommt, dann schnauft man erstmal ein bisschen durch, trinkt sich erstmal Wasser und dann fragt der Richter immer den Jüngsten zuerst, das bin ich meistens in der Regel, welche Einschätzung ich da habe. Dann erzähle ich das auch, weil ich mache mir ja Notizen auch. Es ist ja auch so, dass wir als Schöffinnen und Schöffen natürlich auch an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die aber nicht das Gericht jetzt irgendwie organisieren, sondern irgendwelche Bildungsträger, um einfach ein bisschen mehr Background auch zu bekommen. Da gibt es in Köln einige Bildungsträger und in Bonn. Und dann kommt der Zweitälteste sozusagen zu Gespräch als Chef und dann sagt der Richter was dazu. Und dann tauscht man sich Argumente aus. Das ist eine Debatte auch manchmal. Ne? Und dann sagt der Richter, hat dann die Aufgabe zu sagen, ja, also wenn wir verurteilen, dann haben wir ein Strafmaß von bis und wir müssen jetzt da was finden. Oder gegebenenfalls schlägt er etwas vor und begründet auch seinen Vorschlag. Also das machen wir, das gibt es auch. Und dann in der Regel, sage ich mal, werden wir uns schon einig. Es ist ganz, ganz, ganz selten, dass man da mal, dass mal einer eine andere Meinung hat. Aber man muss eben auch mal überzeugen, weil man vielleicht diesen Gesichtspunkt nicht so gesehen hat wie der andere. Aber manchmal gibt es auch wertvolle Informationen, wo eine Mitschöffin sagt, ich habe das wahrgenommen, hast du das nicht mitbekommen? Und er so, nee, warum? Was? Und dann versuche ich mich zu erinnern und dann denke ich, ah, doch, stimmt, das, aber es ist mir nicht so bewusst aufgefallen. Also deswegen sind diese sechs Augen, besonders diese vier stillen Augen, obwohl man still eigentlich nicht ist, weil man ist ja aktiv dabei. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist als Schöffe einzuschlafen oder nicht kein Interesse daran zu haben oder man hat irgendwelche anderen Prioritäten wie das Handy, weil dann kann man auch ganz schnell einen Befangenheitsantrag bekommen von beiden Seiten, von der Staatsanwaltschaft wie von der Verteidigung. Das gilt es zu vermeiden, weil dann muss ein Prozess neu aufgerollt werden und das hat sehr viele, ja, bringt sich organisatorische Probleme mit sich, die sich kein Berufsrichter wünscht. Also wie gesagt, man diskutiert hinten auch mal ganz leidenschaftlich, aber es geht wirklich darum, einfach wirklich sicher zu sein, ist jetzt derjenige, den wir jetzt verurteilen, der Angeklagte. Und kann man ihnen das auch nachweisen? Die Nachweisbarkeit ist eben ein großes, großes Thema.
Es ist für uns noch ein weiteres großes Thema, auch im Gespräch dann nach dieser Musik. Heute Abend ist im Studio Merten bei mir Dominik Pinsdorf aus Bornheim, der über seine Arbeit als ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht Bonn erzählt, und eben haben wir schon viele Einzelheiten darüber erfahren, was das bedeutet, diese Arbeit, die ja nicht einfach ist, und das haben wir ja eben schon gehört, man muss vieles beachten, und dann ist natürlich auch die Frage für jeden, der sich für so ein Amt interessiert, wie geht man damit um? Sie haben es ja schon angedeutet, dass es ja auch Fälle gibt, die einen beschäftigen im Nachhinein, dass es Emotionen gibt, die man irgendwie auf irgendeine Art und Weise ja verdauen muss.
Man schaut ja in gewissermaßen in ein privates Umfeld, in tiefe Abgründe gegebenenfalls rein, die einen nicht kalt lassen, auch nicht kalt lassen dürfen. Also wer sagt, dass man da kalt bleibt, der belügt sich selber. Aber man darf sich das eben nicht anmerken lassen, dass das einem nahe geht bei so einer Verhandlung, weil man eben gegebenenfalls befangen sein könnte dann ganz schnell. Also ich habe ein Ritual für mich, entworfen, nach jeder Verhandlung gehe ich erstmal in die Cafeteria, wenn sie noch offen hat, und gehe dort einen Kakao oder einen Kaffee trinken und versuche einfach sozusagen das mal Revue passieren zu lassen. Und das zweite Ritual ist, ich gehe an den Rhein danach und versuche einfach so sinnbildlich das alles wegzuspülen, was ich da gehört habe. Nicht die Information, sondern das, was mich belastet. Weil ich möchte damit in meinem privaten Umfeld keinen belasten, weil bei manchen Themen ich auch einfach nicht so viel erzählen kann, zu detailliert. Und da muss ich mit mir selber im Klaren. Man kann darüber sprechen natürlich, das ist nicht verboten, aber ich möchte einfach dann den Schalter umlegen können nach Hause und ich bin jetzt wieder der Pinsdorf und dort bin ich der ehrenamtliche Richter Pinsdorf. Und da muss man einfach für sich einen Weg finden. Es gab auch Verhandlungen, wo ich emotional dachte, wow, also das hat sich ja ganz anders ergeben, als man vielleicht gedacht hätte. Ne? Und mir ist immer wichtig, habe ich alles bedacht, diese Fragen stelle ich mir. Also eine Selbstreflexion von dem, was man dort durchgeführt hat, erlebt hat. Das ist wichtig. Also man muss als Mensch schon für so ein Amt eine gewisse Selbstreflexion haben. Und es gibt ja ein Sprichwort, was ich mal gehört habe, ist, Selbstreflexion ist der härteste Kampfsport. In diesem Sinne ist das wirklich so, weil man muss wirklich da eine Linie ziehen. Man darf sowas mit nicht nach Hause nehmen. Da habe ich mein Ritual gefunden, damit fahre ich ganz gut, bin auch da gereift dadurch. Ich habe auch ein anderes Bild in der Gesellschaft bekommen, nicht positiver oder negativer, sondern einfach nur, ich weiß mehr über die Menschen, wie sie vielleicht ticken, wie sie zu etwas kommen, warum sie etwas machen vielleicht auch, die Motive vielleicht auch. Versuche auch ein bisschen in meinem Umfeld einfach, ich kann Menschen besser lesen in der Empathie. Das konnte ich zwar schon vorher ganz gut, sonst wäre ich auch nicht geeignet gewesen für gewisse Ämter, aber da ist es nochmal gefeilt. Also da muss ich schon sagen, wenn ich jetzt in meinem privaten Umfeld jemanden habe, der mit mir spricht, ich erfahre schon ganz schnell über diese Menschen sehr schnell viel, was ihm zwischen den Zeilen lesen sozusagen, das habe ich gelernt, viel mehr. Das muss ich schon sagen, das hat mich emotional schon auch positiv gestärkt.
Ja, Sie sind ja 29 Jahre alt, also noch relativ jung und haben dadurch, wie Sie eben gesagt, viel gelernt und fühlen sich dadurch auch reifer. Können Sie das denn in Ihrem Umfeld auch dann sinnvoll nutzen, dieses Gefühl der Reife, die Sie jetzt empfinden, dann im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im familiären Umfeld oder im beruflichen Umfeld? Ich weiß, Sie sind ja Eisenbahner und Sie leiten ein Team, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und das kommt Ihnen dann auch zugute, dass Sie diese Erfahrungen gehabt haben oder machen können, die ja eigentlich völlig anders ist wie im sonstigen Alltag.
Ja, schon, weil ich auch viel empathisch, als ich schon immer schon war, an die Menschen rangehe und mich die Menschen interessieren, warum sie wie reagieren. Man braucht ja nur in die Augen schauen der Menschen oder wie sie ihre Hand, wie sie, wenn sie reden, ihre Hände bewegen. Da habe ich schon eine Botschaft, was die Menschen umtreibt. Das habe ich mitnehmen können, ob es im Freundeskreis vor allen Dingen aber auch bei tiefgründigen Gesprächen mit Menschen, die mir am Herzen liegen oder die ich auch kennenlerne, da merke ich sofort, meint derjenige es ernst oder meint es nicht ernst. Mit mir als Person, aber auch mit dem, über das wir sprechen gerade. Auf der familiären Seite ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil man ja da immer noch einen näheren Bezug hat, aber auch da ist es so, dass man in gewissen Dingen viel gelassener ist manchmal also ich bin gelassener geworden auch, muss ich sagen. Vielleicht, also ausgeglichen auch natürlich, aber eher gelassener und sehe andere Dinge aus einer anderen Perspektive, weil ich mir denke, naja, sich darüber jetzt aufzuregen, hat das überhaupt einen Sinn? Mal wirklich meine Faust in der Tasche zu machen im grundsätzlichen Umgang mit Menschen und zu sagen, ja, so sind die Menschen eben manchmal. Also ich habe da vieles, ich bin da gestärkt herausgegangen und ich bin jetzt 29 Jahre, ich war 25 gewesen, als ich das Ehrenamt angefangen hatte. Ich wusste überhaupt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wurde ja auch als Hauptschiffe gewählt, das heißt, man hat ja 12 Termine im Jahr, roundabout. Und ich muss schon sagen, ich kann Menschen besser verstehen, warum sie manchmal Dinge tun. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass ich das anwenden kann auch. In meinem privaten Umfeld oder im beruflichen.
Wenn jetzt junge Menschen oder überhaupt jeder, der Interesse haben könnte für so ein Amt, daran denken, sich zu bewerben, ja, was sollte er denn mitbringen? Sie haben es ja anfangs gesagt, was die Voraussetzungen sind. Es ist ja kein Ehrenamt, das immer Freude macht. Das kann man ja nicht so sagen. Das ist ja vielschichtig. Was würden Sie sagen, was muss der Mensch, der Interesse hat, mitbringen für dieses Amt?
Interesse an Menschen und vor allen Dingen Interesse, wie gesagt, Spaß kann man da nicht viel haben, weil, wie Sie schon sagen, es sind ernste Momente, die man dort erlebt. Und man sollte vielleicht einfach Interesse haben, sich in die verschiedensten Sichtweisen von Menschen hereindenken zu können. Vor allen Dingen aber auch Interesse haben mit verschiedensten Menschen, die ja nicht nur bei Gericht sind, sondern also ist nicht die Zeugen und Angeklagten, die Beteiligten des Strafverfahrens, sondern einfach auch mit dem Staatsanwalt sich mal auszutauschen, mal zwischen den Verhandlungen oder aber auch mit der Richterin sich mal auszutauschen. Also offener Mensch zu sein und niemals mit einem Vorurteil irgendwie in so eine Verhandlung reinzugehen und auch wirklich zu sagen, ich bin jetzt hier neutral. Also eine gewisse Neutralität wirklich auch leben. Das ist, glaube ich, was man können. Und vor allen Dingen einfach auch sozial sein und vor allen Dingen sozial sich seine Sozialkompetenz schon ein bisschen schon besitzen, aber auch sich schon ein bisschen davor vorzubereiten, dass sie ausgeprägter wird auf jeden Fall und dass man auf jeden Fall auch nicht zu emotional die Dinge an sich ranlässt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man wirklich eine Grenze zieht zwischen dem Erlebten und dem, was wirklich dann auch die Realität entspricht, wenn man wieder ins normale Leben rausgeht. Also da sollte man sollte offen sein, aber vor allen Dingen auch ein gewisses, also so sehe ich das, man muss auch Respekt davor haben, vor dieses Ehrenamt. Wenn man Respekt hat, macht man keine Fehler und wenn man keine Fehler macht, dann kann es auch einen sehr gut dort, ja, ergehen und vor allen Dingen auch, man hat dann einfach auch die Möglichkeit, über sich selber was zu erfahren auch.
Ja, Herr Pinzdorf, was müssen denn die Leute konkret tun? Sie haben zwar kurz am Anfang das erzählt, dass man sich an die Kommune wenden muss, also in diesem Fall hier bei uns an die Stadt Bornheim oder eben andere Kommunen hier in unserem Gebiet, um so ein Amt übernehmen zu können als Schöffe. Wie geht man genau vor? Wie sieht das in der Praxis aus? Man geht ja nicht einfach zur Stadt Bornheim und sagt, hallo, ich möchte gerne Schöffe werden, sondern wie läuft das?
Also es ist ja so, dass die Voraussetzungen, die ja man haben muss, habe ich ja schon erwähnt, ne? Mindestens 25, maximal 69 Jahre alt sein, keine Vorstrafen und Ähnlichem und keinen juristischen Hintergrund. So, wenn man das alles erfüllt, dann kann man sich bewerben. Bei der Stadt Bornheim, es gibt ein Formular, was man ausfüllen kann. Das kann man entweder bei der Stadt selber oder auch beim Ministerium der Justiz ausfüllen oder bei der Schöffenvereinigung, die hier die Schöffen vertreten. Und da kann man einfach das Formular ausfüllen. Da muss man ein paar Fragen beantworten. Diese werden dann eingereicht an die Kommune. Die Kommune sammelt erstmal diese Bewerbungen für dieses Ehrenamt und dann wird entschieden, wer, also das wird dann in den Rat gebracht, der Rat entscheidet darüber. Beim Jugendschöffen ist es ein bisschen anders, da geht es erst zum Jugendamt, die überprüfen die Eignung und dann geht es in den Jugendhilfeausschuss und dann geht es in den Rat und vom Rat geht es in das Gericht und das Gericht lost dann aus. Da ist also eigentlich nur ein Dokument ausfüllen, ein Bewerbungsformular ausfüllen, das an die Stadt senden bis zum 12. Mai und dann hat man eigentlich alles dafür getan und dann kriegt man Ende des Jahres irgendwann Bescheid darüber. Man muss nämlich in Bornheim die doppelte Anzahl von Bewerbern haben, die man braucht. Das ist, damit man wählen kann auch. Das ist ganz wichtig. Ja. Deswegen ist das derzeit auch medial groß im Fokus, weil man eben derzeit auch Probleme bekommt, langsam auch in ländlichen Gebieten Menschen dafür zu gewinnen. In Großstädten sieht es noch ein bisschen anders aus, aber in ländlichen Gebieten auf jeden Fall. Und dann kriegt man eine Art Urkunde, das ist aber eher so eine Berufungsurkunde, dass man dann eben gewählt worden ist und dann eben als Hauptschöffe oder als Hilfsschöffe oder Ersatzschöffe und dann kriegt man einen Termin, wo man zum Gericht eingeladen wird und dann nochmal alles vorgestellt wird und dann kommen die ersten Termine der ersten Verhandlungen, wenn man Glück hat. Oder wenn man dann eben diese Verhandlung hat, dann hat man eben auch, man geht ganz schnell in das Alltagsgeschäft rein und dann hat man für 5 Jahre gewählt. Das muss man eben auch sich bewusst sein, man hat 5 Jahre hat man diese Verpflichtung, dieses Amt. Das ist also 5 Jahre hat man diese Verpflichtung, dieses Ehrenamt auszuführen. Man kann auch in Urlaub fahren und alles. Das ist alles geregelt. Wenn man das rechtzeitig meldet, dann werden eben Hilfsschiffen berufen für den Hauptschiffen. Aber man muss eben da ein bisschen im Voraus planen können, präventiv.
Ja, und man darf nicht einfach wegbleiben, also blau machen, das geht nicht so ohne weiteres.
Das wird sehr teuer für den ehrenamtlichen Richter oder den Schöffen, weil man dann, weil das Gericht dann auch ein Ordnungsgeld verhängen kann. Hm. Also verschlafen oder ähnliches ist nicht so ratsam, also jemand, der nicht auf seinen Wecker gehört, sollte da nicht, weil die Verhandlungen fangen meistens so um 9 Uhr an und gehen in der Regel zwischen 13 bis 16 Uhr. Im Landgericht sind die Verhandlungstage auch länger. Da hat man schon 2-3 Verhandlungstage nur, um die Anklageschrift vorzulesen. An Zeit, die man verbraucht dort sozusagen. Und beim Amtsgericht hat man meistens keine Fortsetzungstermine. Ganz selten. Ich hatte jetzt in meiner Zeit 2-mal das gehabt. Und jetzt vor jüngster Zeit erst 3 Tage am Stück gehabt. Also 3 Tage hintereinander, wo Verhandlungen stattgefunden haben. Also wie gesagt, 12 Tage im Jahr und dann ist man gewählt und wie gesagt, es ist ein sehr erfüllendes und wichtiges Amt, damit die Demokratie und der Rechtsstaat funktioniert.
Ja, und jetzt haben Sie sich auch als Schöffe für das Landgericht beworben. Ja, und was wird denn da für Sie anders werden?
Ich glaube, die Art der Straftaten werden andere. Ich bin ja jetzt eher so mit Kleinkriminalität, organisierte Kriminalität, also Drogenmissbrauch, Diebstahl, Einbruch und Ähnliches, was auch schon schwerwiegende Sachen sind, aber ich glaube jetzt in Verfahren reinzukommen, wo Mord, Totschlag, Kindermissbrauch ist derzeit aktueller denn je leider. Alles Themen, die auch, wo man sich auch emotional darauf, glaube ich, vorbereiten muss. Also ich glaube, die Art der Fälle wird sich verschieben und auch die Häufigkeit bei Gericht zu sein. Also jetzt, wie gesagt, bin ich 12-mal im Jahr da, manchmal auch weniger, weil manche Termine ausfallen. Aber wenn man schon einen Haupttermin hat mit 10 weiteren Tagen, dann hat man da eine ganz andere Individualität in dieser Art der Arbeit. Und vor allen Dingen auch eine andere Art von Zeit, wo wir die Beweisaufnahme haben und ähnliches. Also das, glaube ich, wird eine sehr spannende Zeit werden. Ich muss erstmal gewählt werden. Es kann auch passieren, dass ich wieder ins Amtsgericht komme. Ich habe keinen Entscheidungseinfluss darauf. Ich habe zwar als Wunsch reingeschrieben in der Bewerbung, dass ich gerne ins Landgericht gerne möchte, um auch da diese Erfahrung zu sammeln. Aber wenn es das Amtsgericht wird, ist es auch vollkommen okay. Mhm. Hauptsache, sich beteiligen dort in diesem Ehrenamt.
Ich stelle mir dann doch, es ist sehr, sehr viel schwieriger vor. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die schwierigeren Fälle, die ja da verhandelt werden müssen am Landgericht. Da muss man ja noch mehr Stabilität haben, emotional mäßig stabil oder eben eine gewisse Stärke haben, um das dann zu schaffen. Ist das denn vielleicht besser? Man fängt beim Amtsgericht an und wechselt erst dann zum Amtsgericht, weil man dann schon so diese Erfahrung gemacht hat mit den leichteren Fällen?
Also wenn es die grüne Blumenwiese wäre, wäre das das Beste natürlich. Also wenn man das natürlich so starten könnte, dass man erst im Amtsgericht, wäre das natürlich schon hilfreicher, weil man wirklich da, also ich habe das Laufen da gelernt sozusagen. Ne? Ich habe da den Zusammenhänge verstanden, einfach unkompliziert auch. Ne? Aber natürlich ist es so, es kann passieren, dass man auch als Bürger ja auch ernannt wird. Also es gibt ja auch, das ist ja ein Pflichtehrenamt auch, das heißt also Menschen aus der Gesellschaft werden aus dem Einwohnermeldeamt gezogen für dieses Amt, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Da kann es natürlich auch passieren, dass man beim Landgericht sitzt, aber ich glaube, das Gericht achtet oder die Justiz achtet schon darauf, dass Menschen mit gewissen Erfahrungswerten an gewissen Gerichten arbeiten. Es gibt ja auch noch das Sozialgericht und auch das Arbeitsgericht, die ja auch Schöffen haben. Ist gar nicht so bekannt eigentlich, dass es das auch gibt dort, aber und es gibt auch in höheren Gerichtsbarkeiten das auch noch. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn einer sich aktiv bewirbt, würde ich ihm empfehlen, erst zum Amtsgericht, um zu schauen, ob das was für ihn ist, um das auch, wie Sie schon sagten, diese emotionale Stabilität zu haben. Und wenn er das mitbekommt, das ist der Fall, dann kann man auch einen Step weitergehen und in der nächsten Amtsperiode für 5 Jahre ins Landgericht auch wechseln, perspektivisch.
Ja, wir haben jetzt ganz viel von Ihnen erfahren, Herr Pinsdorf, über die Arbeit des Schöffen, vor allen Dingen am Amtsgericht, wo Sie tätig sind und vielleicht sogar am Landgericht, dass diese Aufgabe übernehmen können, die aber bedeutend umfangreicher von den Fällen her sein kann. Was würden Sie sich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, auf dem Gebiet sagen oder was würden Sie sich wünschen für sich, was sich ändern müsste auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit?
Die Justiz müsste moderner werden, also sie müsste digitaler werden. Bestes Beispiel, ich reiche ein Dokument ein bei einer Reisekostenabrechnung, weil ich denke, ich kann es per E-Mail senden, wenn ich erfahre, dass es ausgedruckt wird und dann in einen Umlaufmappe kommt und verschickt wird im Haus. Das ist eine Sache, da muss die Justiz, glaube ich, noch ein bisschen digitaler werden. Zweitens habe ich einen Wunsch an die Gesellschaft, lebt die Unschuldsvermutung. Es gibt gute Beispiele, wo das medial auch nicht getan worden ist. Kachelmann ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Lebt diese Unschuldsvermutung. Ich weiß, dass das Emotionale immer, das Rationale, das Emotionale gegenübersteht und nicht vereinbar ist miteinander. Aber ich sage immer, es ist jeder, der einmal auf so einer Anklagebank unschuldig gesessen hat vielleicht. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, ich habe es Gott sei Dank noch nie diese Erfahrung machen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz herber Einschlag in eine Persönlichkeit ist auch. Und da wieder, egal wie das auch ausgeht dann, dass man wieder Fuß fassen kann. Also wie gesagt, ich möchte wirklich appellieren, vor allen Dingen Medien auch, bitte achtet darauf, dass man keine vorschlüssigen Urteile im Vorzug zieht, dass die Gesellschaft sich ein eigenes Bild davon machen kann und erst wenn der Anklagte oder die Anklagte verurteilt ist, dass man dann sagen kann, dass es ein Straftäter und eine Straftäterin und nicht im Vorfeld schon Leute diskreditiert, weil man es vielleicht einfach gut verkaufen kann. Also deswegen bin ich der Meinung, Unschuldsvermutung müssen wir mehr lernen zu leben in unserer Gesellschaft.
Tja, das sagt Dominik Pinsdorf aus Bornheim, der als ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht Bonn tätig ist. Wir haben ganz viel von Ihnen erfahren. Herr Pinsdorf, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, alles Gute, viel Erfolg, viel Kraft, viel Energie und dass Sie eben gute Arbeit leisten können, solange wie es eben geht. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Vielen lieben Dank, Herr Ranser. Dankeschön.